Noch einmal, liebe Freunde, und heute vielleicht ganz besonders, sind wir von jener Frage umgetrieben, die Sie vielleicht auch heute Abend hierher getrieben hat. Jene Frage, die uns stark bewegt, nämlich, was kommt? Was kommt denn jetzt? Was kommt denn noch auf uns zu? Als ich um 7 die Nachrichten noch einmal hörte und in diesen Nachrichten davon gesprochen wurde, dass 500 Soldaten aus Deutschland, auch Wehrpflichtige, an der türkischen Grenze postiert werden sollen, dann ist es mir auch noch einmal durch und durch gegangen. Und vor mir standen diese jungen Leute, unsere Soldaten. Was kommt denn jetzt? Und wer denkt nicht an diesem Abend an unseren älteren Bruder Israel? Was kommt denn in Israel? Und einige fragen sich ja auch ganz persönlich in ihrem eigenen Leben, die so stark bewegt sind von den Fragen, die ihr Leben bestimmen. Was kommt denn jetzt bei mir? Was ist denn dran? Und mit was habe ich zu rechnen? In Notzeiten ist immer nach dem Buch der Offenbarung gegriffen worden. Und ein Buchhändler sagte mir in den vergangenen Tagen, dass auffallend viel Auslegungen zur Offenbarung verlangt worden seien. Immer in Notzeiten ist die Offenbarung gelesen worden. Denn sie muss doch Auskunft geben über die Zeiten, die kommen. Und deshalb lesen Sie die Offenbarung wie ein Fahrplan. Oder die Offenbarung muss doch Auskunft geben über die Linien der Geschichte. Und so lesen Sie sie wie die ausgestreckte Hand Gottes, in der die Linien erkennbar sein müssen. Oder sie muss doch Auskunft geben wie die Sterne. Und deshalb lesen Sie es wie ein religiöses Horoskop. Welchem Missbrauch ist dieses Buch schon immer ausgesetzt gewesen? Dieses Buch, und das soll noch einmal mit aller Deutlichkeit am Schluss unterstrichen werden, dieses Buch ist kein Fahrplan. Dieses Buch ist nichts für Handleser und nichts für Sterngucker. Offenbarung ist einzig und allein für die, die nach Kapitel 1, 17 und jetzt hier wieder Kapitel 22, 8, die anbeten, die niederfallen und ihn anbeten. So ist und bleibt die Offenbarung das Trostbuch der Gemeinde. Und für nichts anderes ist die Offenbarung zu gebrauchen. Ein Kochbuch ist nur zum Kochen zu gebrauchen und nicht zur Autoreparatur. Wenn meine Lichtmaschine kaputt ist, kann ich nicht im Kochbuch beim Nachtisch oder Vortisch nachschlagen, wie denn meine Lichtmaschine wieder in Gang zu bringen wäre. Oder ein Mathematikbuch ist zum Rechnen da und nicht zum Singen. Wer den Freischütz singen will, kann sich kein Mathematikbuch besorgen. Er wird dort nicht die Noten finden. Und so ist es eigentlich mit allen Büchern. Das letzte Bibelbuch ist ein Trostbuch und sonst anderes nicht. Wer anderes darin sucht, wird vergeblich und ewig suchen. Ich erinnere mich an Professor Single von der Universität Heidelberg, der einmal in einer Vorlesung über Lyrik so habe ich wenigstens es nachgelesen, ich habe diese Vorlesung nicht gehört, dass er davon sprach, wie er damals im Krieg im Schützengraben gelegen sei, verdreckt und verängstigt, und dort immer wieder zwischen den Angriffen Rilkes Sonett an Orpheus aufgeschlagen und gelesen habe. Rilkes Sonett an Orpheus habe ihm die Kraft gegeben, um in diesem mörderischen Kampf überhaupt weiterzudenken. Andere, so weiß ich, hatten den Faust von Goethe im Brotbeutel und lasen darin im Kerzenschein des Bunkers. Wir hier leben Gott sei Dank nicht in Bunkern und in Schützengräben, aber wir müssten uns schon fragen lassen, was wir eigentlich lesen wollen in Extremsituationen, etwa vor einer Operation, wenn die Chancen 50 zu 50 stehen, vor einem Tag, den wir nicht wissen, wie wir ihn durchstehen sollen. Was gehört eigentlich in unser Notgepäck? Was gehört unbedingt in Ihr Notgepäck? Liebe Freunde, ich möchte Ihnen die Offenbarung vorschlagen. Alle andere Literatur ist entweder Vertröstung oder Trostpflaster. Allein hier ist Trost. Und genau das geben uns diese letzten Verse wieder. Diese letzten Verse, die diejenigen, die in der Offenbarung etwas anderes suchen, gründlich enttäuschen müssen. Denn am Schluss der Bibel gibt es kein apokalyptisches Kolossalgemälde. Am Schluss der Bibel gibt es keine Endzeitvision in grellen Farben. Am Schluss gibt es kein Martialbild, so im Stile holländischer Maler, auf dem vielleicht das himmlische Jerusalem in glitzerndem Gold zu sehen wäre. Von all dem ist hier nicht die Rede. Am Schluss der Bibel, liebe Freunde, geht es so, wie eigentlich dem Eliezer gegangen ist. Der Eliezer, ein mir besonders lieber alter Freund aus dem Alten Testament. Er war der älteste Knecht des Abrahams und hat sicher viele Dienste für ihn getan und tun dürfen. Aber dann bekam er den schönsten Auftrag seines Lebens und vielleicht auch den schwersten, nämlich eine Frau für Isaak zu besorgen. Manchmal dachte ich, wenn es doch heute auch noch solche Eliezer gäbe, dann wären manche Dummheiten und manche Kurzschlüsse wären vermieden worden. Aber der Eliezer zog los und tatsächlich fand er sie, die Rebekka. Und nach langen und mühseligen Wochen des Reisens brachte er sie schließlich dorthin zu Abraham nach Hause. Und dann, so wird es wunderschön erzählt, da plötzlich am Abend, in der Abenddämmerung, kommt eine Gestalt auf sie zu. Nicht richtig erkennbar. Wer ist das? Und Rebekka fragt, wer ist's denn? Und Eliezer antwortet, es ist mein Herr. Es ist mein Herr. Und daraufhin fällt die Rebekka zu Füßen, auf die Füße und verbirgt ihr Haupt. Oder am Ostermorgen, als die Jünger traurig waren, wieder fischen gegangen, weil sie glaubten, dass es endgültig aus sei mit ihrem Herrn. Und da plötzlich im Morgengrauen, im Nebel, stand eine Gestalt. Sie schauten hin und Johannes rief, es ist der Herr. Und damit war es gut. Und sehen Sie, genau so ist es. Im Nebel der Geschichte, im Dunkel unserer Gedanken, aber doch im Morgengrauen des neuen Tages kommt eine Gestalt auf uns zu. Wir mögen sie nicht richtig erkennen. Wir mögen unsere Zweifel haben. Wir möchten in ganz andere Richtung schauen. Wir möchten eigentlich nur uns selber sehen und unsere eigenen schweren Gedanken. Liebe Freunde, heute Abend wird uns noch einmal der Kopf aufgerichtet und Johannes tut uns den Dienst und sagt, Freunde, es ist mein Herr. Es ist der Herr, der auf uns zukommt. Es ist der Herr. Sehen Sie, am Schluss wird uns keine Stadt gezeigt, kein Endziel, kein himmlisches Jerusalem, sondern ein Mann, der immer deutlichere Konturen annimmt. Es ist der Herr. Sie verdecken ihr Ansicht. Es ist der Herr. Angesicht, es ist der Herr. Sie fallen nieder. Es ist der Herr. Sie beten ihn an. Es ist der Herr. Was kommt? Ich weiß es auch nicht. Und oft genug bin ich gegenwärtig in den Morgenstunden davon tief bewegt und umgetrieben. Was denn jetzt noch auf uns zukommt oder vor allem auf die junge Generation? Wir haben doch ein schönes Leben hinter uns. Liebe Freunde, was kommt denn? Er kommt. Der Herr kommt. Der letzte Advent findet statt und auf ihn kommt deshalb auch alles an. Wohl mag es uns dann noch manchmal bewegen, welche Ereignisse treten noch ein, welche Schrecken müssen wir noch erleben. All das ist jetzt unwichtig. Ihn sehen, ihn vor Augen haben, ihn erblicken und sonst nichts. Und deshalb wird auch in diesen letzten Versen gar nicht viel Neues gesagt. Neues, was nicht in der Offenbarung schon auch einmal gesagt worden wäre. Besonders das, was in Kapitel 1 steht, ist hier noch einmal aufgenommen und trägt bei zu dieser grandiosen Architektur der Offenbarung. Grund und Kreuzstein, Jesus, der Herr selber. Und zusammenfassend wird hier mit drei starken Strichen gesagt, es ist der Herr, der kommt, und es ist der Herr, der lohnt, und es ist der Herr, der ruft. So schließt dieses letzte Buch. Und lassen Sie uns diese drei Schritte noch miteinander gehen. Es ist der Herr, der kommt. Siehe, ich komme bald. Das Wort aus dem Sendschreiben an Philadelphia. Sieh es. Ich habe in der letzten Woche eine Predigt gehört eines Stuttgarter Pfingstpredigers über die Endzeit. Und dort sagte er so gegen Schluss, ich habe das starke Gefühl, so sagt er in dieser Predigt, ich habe das starke Gefühl, dass es noch 10 oder 20 Jahre dauert, bis der Herr kommt. Und dieses starke Gefühl wird immer stärker und dies, mein Gefühl, hat mich auch noch nie betrogen. Liebe Freunde, hier steht nicht, fühl es. So wie den Wetterwechsel in den alten Knochen, wenn der Schnee kommt, sondern hier heißt es, sieh es. Und ein anderer, der liest viele moderne Apokalypsen, die heute auf dem Markt sind. Planet Erde, wohin? Oder ein Planet wird unbewohnbar. Er liest das alles und er kommt zu dem Schluss, dass jetzt eigentlich das Ende da sein muss. Aber hier heißt es nicht, lies es irgendwo, sondern siehe. Siehe. Und einer denkt nach, ist nicht schlecht, wenn man seinen Kopf zum Nachdenken benutzt. Und nach seinem Denken kann es gar nicht mehr gut gehen, wenn Menschen bewusst Naturkatastrophen auslösen, wie in diesen vergangenen Tagen. Und ich erinnerte mich an meinen alten Rektor, den wir Olaf nannten in Rottweil, vor dem wir hohen Respekt hatten, solchen Respekt, wie Schüler heute gar nicht mehr kennen bei ihren Lehrern. Und einmal hatten wir mit Stücke von, wir hatten Äpfel und wir bissen herunter und schmissen diesen Rest des Äpfels durchs Klassenzimmer. Und dann kam er und brüllte uns zusammen und sagte immer wieder den Satz, der mir geblieben ist: Mit Gottes Gaben schmeißt man nicht. Mit Gottes Gaben wirft man nicht. Auch Natur, Ölvorräte sind Gottes Gaben. Mit Gottes Gaben tötet man nicht. Mit Gottes Gaben zerstört man nicht. Liebe Freunde, wer über all das nachdenkt, der wird sagen, es ist letzte Zeit. Und Johannes sagt, denk nicht nach. Trotz deinen klugen Gedanken wirst du mit allem in einer Sackgasse enden. Denk nicht nach. Siehe, siehe. Sehen Sie, siehe, ich verkündige euch große Freude, es ist Weihnacht geheißen. Siehe, da zerriss der Vorhang von oben an bis unten aus. So war es am Karfreitag. Siehe, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. So hat es in Ostern geheißen. Weihnachten, Karfreitag, Ostern deuteten den an, verkündigten den, auf den jetzt noch einmal alle Blicke bezogen sein sollen, nämlich auf den Herrn. Und dieser Herr sagt, ich komme. Wohl hat er auch das andere gesagt. Ich lehre, ich tröste, ich verkündige, ich ermahne, ich richte, ich verdamme. Aber über all dem, ich gehe nicht, ich komme wieder. Von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Es gibt keinen größeren Trost in diesen Tagen, als diesen Teil unseres Glaubensbekenntnisses, der jene Aussagen zusammenfasst zu einem gewaltigen Bekenntnis, an dem man sich halten kann. Was kommt? Von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. So hat er gesagt, siehe, ich komme zurück, ich komme bald wieder. Menschen können das nicht sagen. Auch nicht jene amerikanischen Frauen hier in Stuttgart, in den Kelly Barracks, von denen jetzt geschrieben wurde, vielleicht Gott sei Dank geschrieben wurde, die unendlich zu leiden hatten, deren Männer, Soldaten, 10.000 Jahre aus unserer Region abgezogen wurden, hinunter aufs Schlachtfeld. Und diese Frauen unter größten Schwierigkeiten nur noch die Kaserne verlassen können, weil sie von deutschen Mahnwachen angespuckt und angepöbelt werden. Amerikanische Frauen mit ihren Kindern. Eine Schande, auch für unsere Stadt. Und sehen Sie, als diese jungen Männer gingen, konnten sie nicht sagen beim Abschied, ich komme ja wieder. Wir wissen, jeder musste sein Testament machen. So zogen sie aus. Jesus hat sein Testament hier gemacht und in dem steht, ich komme wieder. Nichts ist so sicher als diese Hoffnung. Er kommt wieder und lässt uns nicht allein. Und zwar wird es bestätigt, siehe, ich komme bald. Das ist kein göttliches Zeit, das ist kein Zeitmaß, sondern nur ein göttliches Zeitmaß, kein Zeitmaß unserer Uhren. Es ist keine Greenwich-Zeit, nein. Seit Jesu Geburt ist nach Hebräer 1, Vers 2, letzte Zeit. Es gibt viele Diskussionen jetzt in frommen Kreisen gegenwärtig über das, wie weit wir denn in der Endgeschichte jetzt gekommen sind. Und es werden Zeichen besonders beachtet. Ein Zeichen wird immer wieder gesagt, schaut auf Israel. Und in der Tat, was wäre nicht uns näher, als nach unserem älteren Bruder Israel zu schauen. Und von dort heißt es ja Daniel 12,7, wenn die Zerstreuung des Volkes ein Ende hat, wenn auch in diesen Kriegstagen jede Nacht Flugzeuge landen und Juden aus Russland dort in dieses Land gebracht werden, dann erinnert man sich an Daniel 12,7, wenn die Zerstreuung des Volkes ein Ende hat. Sie werden gesammelt Und nachdem sie gesammelt sind, werden sie aufs Härteste bedrängt von den Völkern ringsum, Sacharja 12, von einem riesenhaften Volk aus dem Norden, das viele andere Völker mit sich führt, sogar von allen Völkern auf Erden. Und in ihrer größten Bedrängnis werden sie schließlich zu Gott schreien und bereit sein, seine Hilfe in Messias Jesus anzunehmen. Dann wird der Herr kommen, so Sacharja 14. Liebe Freunde, wir vergleichen diese Verheißungen mit dem Zustand Israels und trotzdem. Und trotzdem, auch Israel gibt keine exakte Zeit. Gott hat uns in der Geschichte eine Uhr gegeben, ein Zifferblatt. Aber dieses Zifferblatt hat keine Zeiger. Niemand und keiner weiß, wie weit es bis zu dem Tag ist, bis Jesus wiederkommt. Vor ihm sind 1000 Tage wie ein Tag. Auch Israel und seine Situation ist nicht der Zeiger, der uns jetzt zeigen könnte, wo wir uns befinden. Bald im Neuen Testament an dieser Stelle heißt eigentlich überraschend, schnell, rechtzeitig. Siehe, ich komme überraschend, ich komme schnell und ich komme rechtzeitig. Keine Angst, dass unser Herr zu spät kommen könnte. Keine Angst, dass er uns vergessen könnte. Keine Angst, dass er uns zurücklassen könnte. Es gibt nur die eine einzige Angst, dass wir zu spät zu ihm kommen. Noch einmal, der Blick auf ihn, der da kommt. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, A und Z. Und noch einmal, das ist deshalb gesagt, ein Alphabet ist immer geordnet, A, B, C, D, E, F, G, A, A, B, C, D, E. Und so sagt er, so ist nicht nur die Geschichte geordnet, sondern so ist jedes Leben geordnet. Das Z kommt nicht vor dem C und das B kommt vor dem O. Es ist alles geordnet in dieser Welt, wo wir meinen, das Chaos sei ausgelöst worden. Es geht nach dem Alphabet Gottes und auch in Ihrem Leben. Auch in Ihrem Leben geht es nach dem Alphabet Gottes und nicht anders. Und wenn er sagt, ich bin das A und das O, dann heißt das, es kann auch in Ihrem Leben nichts anderes geschehen, als was im Alphabet Ihres Lebens von ihm vorgesehen und geordnet ist. Doch, wir können still und getrost dieses Herrn warten, weil er A und O dieser Welt und A und O meines Lebens ist. Und er ist die Wurzel Davids, das heißt, der im Alten Testament angekündigt ist. Und er ist der helle Morgenstern, der diesen neuen Morgen ankündigt. Nichts ist mit Stars und Sternchen in dieser Welt. Allein der Morgenstern, der uns sagt, der Tag ist nicht mehr fern. Auch die letzte und längste Nacht wird nicht endgültig sein. Siehe, ich komme bald. Und zweitens, es ist der Herr, der lohnt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und mein Lohn mit mir. Gehen Sie mit mir noch einmal in das Weinberggleichnis des vergangenen Sonntags. Und in diesem Weinberg gab es ja zwei ganz verschiedene Gruppen von Arbeitern. Es gab solche, die schwitzten 12 Stunden und es gab solche, die schwitzten nur eine Stunde. Sicher, sie stritten sich nachher über die Höhe des Lohnes. Aber für alle im Weinberg war klar, es lohnt sich, bei diesem Herrn zu arbeiten. Er gibt Lohn. Das war bei allen klar. Wie gesagt, nur über die Höhe des Lohnes kamen sie sich in die Wolle. Es lohnt sich. Und das meint auch dieses Wort. Es lohnt sich, im Dienst des Herrn zu sein. Draußen sind, Vers 15, die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen. Die kriegen nichts, die gehen leer aus. Am Schluss gibt es einen drinnen und am Schluss gibt es einen draußen. Manche denken, am Schluss gibt es dann schon noch ein Hintertürchen, das für mich offen stünde. Und hier wird gesagt, am Schluss gibt es nur noch ein Draußen und ein Drinnen. Ein Ausgeschlossensein von all dem, was er den Seinen geben wird. Und das, was er geben wird, ist nichts anderes als der Gnadenlohn. Liebe Freunde, das ist keine pietistische Scharfmacherei. Das ist Aussage der Bibel. Und nach Vers 19 gilt es sogar, wenn jemand etwas wegnimmt von dem Wort der Bibel, so wird auch Gott seinen Lohn wegnehmen. Wissen Sie, in der Bibel gibt es immer wieder Davontuer, Leute, die Dinge davon wegtun. Und es gibt Hinzutuer. Es gibt solche, die von der Bibel Teile wegnehmen. Das sind die Davontuer. Zum Beispiel, die sagen, das, was in der Bibel über Wunder steht, muss raus. Und das, was in der Bibel über Sünde und Kreuz steht, muss auch raus. Und am Schluss haben sie noch so ungefähr den Satz, seid nett zueinander. Das ist dann ihre Bibel. Das sind die Davontuer. Und dann gibt's Hinzutuer. Solche, die zum Wort der Bibel etwas anderes hinzutun. Zum Beispiel, die von Gott ein direktes Wort empfangen. Ein Wort, das nirgends in der Bibel steht. Und hier heißt es, wer etwas dazu tut, wer etwas dazu tut, wer etwas zufügt, was in diesem Buch nicht geschrieben ist, den will er auch nicht belohnen. Liebe Freunde, wenn ich gefragt werde, was ich denn immer gegen prophetische Worte habe, die heute in manchen Kreisen gang und gäbe sind, sage ich, ich habe nichts dagegen. Die Bibel hat was dagegen. Die Bibel wendet sich gegen Davontuer und Hinzutuer. Dieses Wort soll so stehen bleiben. Und dann wird gesagt, es lohnt sich, mitzumachen, mitzuwandern, mitzuhoffen und mitzuleiden. Der Herr gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Und so ist das dritte und letzte, nämlich, es ist der Herr, der ruft. Ein Mahnruf. Nicht jetzt die Hände in den Schoß zu legen. Sie wissen, 1819 ist Korntal gegründet worden. Und schon nach wenigen Jahren war es ein Stützpunkt für äußere Mission. Und schon nach wenigen Jahren war es Stützpunkt für innere Mission, für Evangelisationsbewegung in unserem Land. Und schon nach wenigen Jahren war es ein diakonischer Stützpunkt mit Heimen, mit Jugendfürsorge, mit diakonischem Weitblick. Und wenn man fragt, wie kam es denn dazu? Wie ist denn diese Gemeinde dort draußen am Rande der Stadt zu dem geworden? Und da schreibt dann Grünzweig, einzig und allein die große Hoffnung auf den Wiederkommenden füllte den ganzen Horizont des Denkens. Von daher empfingen sie den Ansporn. Hier heißt es, das ist's, an der Arbeit dieser Welt zu bleiben. Wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit und wandere nicht aus, irgendwohin, wie die Väter, die jetzt wieder zurückkehren müssen. Wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Und wer ins Geschäft geht, der gehe weiterhin. Und wer kocht, der soll weiterhin kochen. Und wer näht, der soll weiterhin nähen. Und wer Zähne bohrt, soll weiterhin Zähne bohren. Liebe Freunde, Christen sind nun keine Hans Guck in die Luft, sondern wenn schon, dann sind es Christen, die am Geschäft bleiben. Und wenn Sie mich fragen, was denn eigentlich jetzt unser Geschäft wäre, was denn eigentlich Ihr Auftrag wäre, müssen wir viel mehr Gottesdienste abhalten. Müssen wir jetzt mehr Gebetsstunden haben? Müssen wir eigentlich jetzt nicht die Zeit nur auf den Knien verbringen und zu diesem Herrn flehen? Hier bekommen wir noch einmal die Anweisung, die Platzanweisung, das zu tun, was uns aufgetragen ist. Indem ich meine Arbeit erledige, indem ich das tue, was ich tun muss und soll, befinde ich mich in dem Stand, in dem ich mein Herr sehen will. Wir drehen nicht Däumchen, wir schauen nicht mit fernem Blick in irgendeinen Horizont, sondern wir tun ein Geschäft und als Arbeitende, sind wir Hoffende auf die Wiederkunft dieses Herrn. Doch so ist es der Mahnruf, in der Arbeit zu bleiben und am Dienst zu bleiben und sich nicht herauslocken zu lassen. Und es ist ein Lochruf noch einmal und der Geist und die Braut sprechen, komm, komm, komm. So wie wenn eine Mutter am Abend ruft, wer hört es nicht aus seiner Jugendzeit, noch nach 50, 55 Jahren. Wie abends mitten im schönsten Spiel die Fenster aufgingen und die Mutter erschien und rief, komm, komm. Es war aber mitten im Spiel. Wir wollten noch ein Tor schießen oder zwei, dann kommen wir. Die Mutter rief noch einmal. Aber es war noch Spiel, es war doch noch nicht Nacht. Und dann rief sie nicht mehr. Und dann schlich man so nach Hause, liebe Freunde. Gott ruft nicht immer. Jetzt am Schluss ruft er noch einmal wie eine Mutter. Er hat es hineingerufen in diese Welt. Er ruft es an diesem Abend herein in diese Schlosskirche. Jedem ins Herz hinein. Komm, komm mit all dem, was dich so belastet und kaputt macht. Komm, auch wenn du meinst, du habest jetzt keine Zeit und später sei es viel besser, wenn du das und das getan hättest. Komm zu diesem Herrn, wen da dürstet. Dürstet nach Liebe und dürstet nach Brot und dürstet nach Hoffnung, der komme zu diesem Herrn. Er kriegt's doch umsonst. Einmal ruft er nicht mehr. Einmal ist es zu spät. Jetzt heißt's noch in unserem Land, jetzt heißt es noch in diesem Raum, komm, kommet her zu mir alle. Und so schließt die Bibel mit jener Adventsstimme. Siehe, ich komme bald. Was auch immer kommen mag, ich komme. Und dann gibt es eine Adventsbitte, also eine Adventsstimme, eine Adventsbitte, Amen. Ja, komm Herr Jesu, das ist das Echo der Gemeinde. Die wartet so wie die Braut. Kröne unsere Hoffnung, zerreiße unsere Bande, erlöse uns von dem Bösen. Und am Schluss, nach der Adventsstimme, nach der Adventsbitte, die Adventsgnade, liebe Freunde, bis zum Tag seiner Wiederkunft sind wir nicht allein. Hier heißt es, die Gnade des Herrn Jesus nicht sei, sonst müsste richtig heißen, die Gnade des Herrn Jesus Christus ist mit allen ohne Ausnahme. Und wenn Sie dazu hören, Paulus, meine Gnade ist in den Schwachen mächtig, dann gilt es erst recht dort, bei denen, die heute Abend schwach und angefochten und krank und oft genug auch verzweifelt sind. Das eine ist gewiss, und das nehmen wir mit, die Gnade Gottes ist mit uns allen. Die Gnade ist mit mir und die Gnade ist mit Ihnen, bis er kommt. Amen.